Sie hören den Artikel Buchführung aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 22. September 2019. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0. Buchführung ist die lückenlose, zeitliche und sachlich geordnete Aufzeichnung aller Geschäftsvorgänge in einer Unternehmung aufgrund von Belegen. Im Kästchen steht: Dieser Artikel oder Absatz stellt die Situation in Deutschland dar. Hilf mit, die Situation in anderen Staaten zu schildern. Buchführung bezeichnet die in Zahlenwerten vorgenommene, lückenlose, zeitlich und sachlich geordnete Aufzeichnung aller Geschäftsvorgänge in einer Unternehmung aufgrund von Belegen. Sie ist das zahlenmäßige Spiegelbild einer Unternehmung und wichtige Informationsquelle für den Unternehmer und dient außerdem dazu, den gesetzlich fixierten Informationsanforderungen von Behörden nachzukommen. Aufzeichnungen wirtschaftlicher Vorgänge gehören zu den ältesten Schriftstücken überhaupt. Das heute vorherrschende System der doppelten Buchführung wurde im Mittelalter in Italien entwickelt und ist seitdem weitgehend unverändert in Gebrauch. Wesen und Abgrenzung des Begriffs. Die Buchführung ist als eine vom Gesetzgeber geforderte Berichterstattung zu verstehen. Die Rechnungslegungsvorschrift, die diesem Artikel zugrunde liegt, folgt dem HGB. Es werden in Deutschland mit der Buchführung aber durchaus auch andere Rechnungslegungsvorschriften erfüllt, zum Beispiel IFRS und US GAAP. Dies erfordert dann eine parallele Buchführung, aus der mehrere Abschlüsse in Klammern gemäß den verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften erstellt werden können. Zweckmäßig ist eine Unterteilung des Oberbegriffs Buchführung in die Finanzbuchführung, aus der ein Jahresabschluss in Klammern Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung entwickelt wird, und die Betriebsbuchführung, die der innerbetrieblichen Kostenerfassung sowie der Selbstkostenrechnung in Klammern Preiskalkulation dient. Die Buchführung ist Bestandteil des betrieblichen Rechnungswesens. Dieses enthält außer der Finanz- und Betriebsbuchführung die betriebswirtschaftliche Statistik und Vergleichsrechnung sowie die Planungsrechnung, in Klammern Voranschläge für künftige Einnahmen und Ausgaben. Als Synonym für Buchführung wird oft auch Buchhaltung verwendet. Das erscheint nicht zweckmäßig, da in Gesetzen zumeist der Begriff Buchführung verwendet wird. In der Praxis häufig unter Buchhaltung nur die Organisationseinheit eines Unternehmens verstanden wird, in der die Buchführung durchgeführt wird. Dieser Artikel erläutert die Finanzbuchführung und im Besonderen die Methodik der doppelten Buchführung. Dies ist die in der Privatwirtschaft allgemein übliche, für Kaufleute gesetzlich vorgeschriebene Methode, ordnungsgemäß Bücher zu führen. Kleingewerbetreibende und Freiberufler können ihre Geschäfte nach der einfacheren Einnahmenüberschussrechnung abrechnen. In der öffentlichen Verwaltung findet seit dem Ende des 20. Jahrhunderts eine Ergänzung der Kameralistik, um Elemente der in diesem Bereich Doppik genannten Methode der doppelten Buchführung statt. In Deutschland gab es in den 1990er Jahren erste Pilotversuche zur Anwendung doppischer Rechnungssysteme auf kommunaler Ebene. Seit dem 1. Januar 2010 in Klammern in Kraft treten, existiert in Form des geänderten Haushaltsgrundsätzegesetzes in Klammern Paragraph 1a, Paragraph 7a HGRG eine allgemeine Rechtsgrundlage zur Anwendung der doppischen Haushaltsführung in Klammern Doppik in den Verwaltungen des Bundes und der Länder in Klammern Paragraph 49a HGRG. Den Gebietskörperschaften wurde dabei die Möglichkeit eingeräumt, durch eigene Gesetzgebung den Prozess der Einführung weiterer Rechnungssysteme neben der Kameralistik eigenständig zu gestalten. Die teilweise angewandte staatliche Doppik wurde in der Folge mit einer kommunalen Doppik ergänzt. Auf diese Weise fanden Grundregeln der handelsrechtlichen Buchführung und Bilanzierung ihren Einzug in das öffentliche Haushalts- und Rechnungswesen. Die Doppik führte im Kommunalbereich zu einer stark veränderten Gliederung der Haushaltssatzung. Ziele und Aufbewahrungsbereiche der Finanzbuchführung. Jederzeit Überblick über die Vermögenslage und den Schuldenstand des Unternehmens. Mindestens einmal im Jahr sind Vermögenslage und Schuldenstand in der Bilanz zu dokumentieren und mit einem Inventar nachzuweisen. Feststellung und systematisch geordnete Aufzeichnung aller Vorgänge, die Vermögenswerte und Schulden verändern. Erfolgsermittlung durch Gegenüberstellung von Ertrag und Aufwand. Diese erfolgt mindestens einmal im Jahr in der Gewinn- und Verlustrechnung. Bereitstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Angaben, auf deren Grundlagen die Finanzbehörden die Besteuerung des Unternehmens vornehmen, sowie weitere Informationen für Behörden, Gerichte, Banken oder andere externe Adressaten in der vorgeschriebenen Form. Adressaten von Ergebnissen aus der Finanzbuchführung. Unternehmensinterne Adressaten. Der Unternehmer selbst. Er kann nicht alle Transaktionen im Kopf behalten. Für seine kaufmännischen Entscheidungen benötigt er ständige Übersicht. Auch am Unternehmen beteiligte Kapitalgeber. Viele Unternehmen sind in Form einer Gesellschaft organisiert. Beteiligte Gesellschafter fordern ständig oder mindestens periodisch aussagefähige, überprüfbare Informationen über die Lage des Unternehmens. aber auch Arbeitnehmer und ihre Vertretungen. Externe Adressaten sind externe Kapitalgeber, insbesondere Banken, Gläubiger, Finanzamt und die Öffentlichkeit. Werden von verschiedenen Adressaten unterschiedliche Standards für die Berichterstattung aus der Finanzbuchführung, in Klammern Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung unter anderem verlangt, erfordert dies unter Umständen eine parallele Buchführung. Pflicht zur Buchführung. Neben dem Eigeninteresse des Unternehmers gibt es gesetzliche Vorschriften, in denen die Pflicht zur Buchführung festgeschrieben ist. Für Kaufleute und freiwillig Bilanzierende gelten die Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches, HGB. Nach dem Handelsrecht. Jeder Kaufmann im Sinne des Paragraphen 1 bis 7 HGB ist verpflichtet, Bücher zu führen und in diesen seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Unternehmens nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu machen. Paragraph 238 Absatz 1 Satz 1 HGB. Gewerbetreibende, deren Unternehmen nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordern oder die im Handelsregister eingetragen sind, sind Kaufleute und damit zur Buchführung verpflichtet. Paragraph 241a HGB in Klammern eingefügt durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz legt die Befreiung kleiner Einzelkaufleute von der Buchführungspflicht fest. Nach den EU-Vorschriften für börsenfinanzierte Kapitalgesellschaften. Nach der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 müssen börsennotierte Unternehmen in der Europäischen Union ihre konsolidierten Abschlüsse ab 2005 in Klammern Vergleichszahlen 2004 nach den International Accounting Standards bzw. International Financial Reporting Standards aufstellen. Die EU reagierte damit auf die Anforderungen internationaler Börsen, die als Voraussetzung für die Zulassung zum Handel einen Abschluss nach den Rechtsvorschriften ihres Landes verlangen. Inzwischen ist die ursprüngliche Verordnung durch die Verordnung Nummer 1126/2008 ersetzt worden. Die Anwendung der IRS bzw. IFRS der EU wird heute an den Börsen fast aller Länder als gleichrangig mit den nationalen Abschlusspflichten angesehen. In ihrem am 25. Februar 2003 veröffentlichten Maßnahmenkatalog hat die deutsche Bundesregierung auf die Forderungen der EU-Kommission reagiert. Zusätzlich wurde nicht börsennotierten Unternehmen ein Wahlrecht zur Anwendung der IRS bzw. IFRS im Konzernabschluss eingeräumt. Mit dem Bilanzrechtsreformgesetz wurde die Verpflichtung zur Anwendung der IFRS auch auf die Unternehmen ausgedehnt, deren Wertpapiere zwar noch nicht gehandelt werden, die sich aber im Zulassungsprozess befinden. In Klammern vergleiche Paragraph 264d HGB. Nach dem Steuerrecht. Derivative in Klammern abgeleitete Buchführungspflicht. Wer nach anderen Gesetzen als den Steuergesetzen Bücher und Aufzeichnungen zu führen hat, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, hat die Verpflichtungen, die ihm nach den anderen Gesetzen obliegen, auch für die Besteuerung zu erfüllen. Paragraph 140 Abgabenordnung. Originäre Buchführungspflicht. Gewerbliche Unternehmer sowie Land- und Forstwirte, die nach den Feststellungen der Finanzbehörde für den einzelnen Betrieb erstens Umsätze einschließlich der steuerfreien Umsätze ausgenommen, die Umsätze nach Paragraph 4 Nummer 8 bis 10 des Umsatzsteuergesetzes von mehr als 600.000 Euro bis Ende 2015 waren es 500.000 Euro im Kalenderjahr oder zweitens ist weggefallen, drittens selbstbewirtschaftete Land- und forstwirtschaftliche Flächen mit einem Wirtschaftswert Pünktchen, Pünktchen von mehr als 25.000 Euro oder viertens einen Gewinn aus Gewerbebetrieb von mehr als 60.000 Euro in Klammern bis Ende 2015 waren es 50.000 Euro im Wirtschaftsjahr oder fünftens einen Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft von mehr als 60.000 Euro in Klammern bis Ende 2015 waren es 50.000 Euro im Kalenderjahr gehabt haben, sind auch dann verpflichtet, für diesen Betrieb Bücher zu führen und aufgrund jährlicher Bestandsaufnahmen Abschlüsse zu machen, wenn sich eine Buchführungspflicht nicht aus Paragraph 140 siehe oben ergibt. Paragraph 141 Absatz 1 Satz 1 Abgabenordnung. Diese gilt aber gerade nicht für die sogenannten freien Berufe, wie zum Beispiel Rechtsanwalt, Steuerberater oder Arzt, für die grundsätzlich keine Buchführungspflicht besteht. Eine Ausnahme hiervon besteht nur, wenn der entsprechende Betrieb in der Rechtsform einer Kapital- oder Handelsgesellschaft betrieben wird, beispielsweise eine als GmbH geführte Steuerberatungssozietät. Hier würde Paragraph 6 Absatz 1 HGB in Klammern Formkaufleute greifen und zur Buchführung verpflichten. Die originäre Buchführungspflicht gilt allerdings erst ab dem Wirtschaftsjahr, welches auf die Mitteilung des Finanzamtes über die Überschreitung der Grenzen folgt. Sie endet erst mit Ablauf des auf die Feststellung der Unterschreitung folgenden Wirtschaftsjahrs. Beschaffenheit der Buchführung. Der Paragraph 238 HGB legt fest: Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und über die Lage des Unternehmens vermitteln kann. Die Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen. Ein sachverständiger Dritter kann ein Finanzbeamter sein, der im Rahmen einer Außenprüfung die Buchführung kontrolliert. Sachverständiger Dritter kann aber auch ein Familienangehöriger oder Geldgeber sein, der sich anhand der Geschäftsbücher davon überzeugen will, dass sein Geld gut angelegt ist. In der Abgabenordnung werden auch diese Bestimmungen aus steuerlicher Sicht ergänzt. Falls die Buchführung nicht den Anforderungen entspricht, zum Beispiel weil Unterlagen fehlen, kann nach § 162 Abgabenordnung die Finanzbehörde die Besteuerungsgrundlagen schätzen. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung in Klammern GOB. Hauptartikel: Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Diese Grundsätze sind in verschiedenen gesetzlichen Vorschriften enthalten, ergeben sich aber insgesamt aus der bewährten kaufmännischen Praxis. Sie lassen sich in den zwei Grundprinzipien Wahrheit und Klarheit zusammenfassen. Wahrheit in der Buchführung bedeutet, dass alles so gebucht werden muss, wie es wirklich vorgefallen ist. Scheinbuchungen über Vorgänge, die nicht tatsächlich stattgefunden haben, sind verbotene Fälschungen. Klarheit bedeutet, dass alles übersichtlich, eindeutig, lesbar, nachvollziehbar und geschützt vor Fälschungen sein muss. Belegpflicht. Eine sich aus der Forderung nach Wahrheit und Klarheit zwingend ableitende Regel lautet, dass keine Buchung erfolgen darf, ohne dass ein Beleg vorliegt. Wenn der Beleg nicht aus dem Geschäftsvorfall direkt entsteht, in Klammern zum Beispiel Eingangsrechnung, Quittung, ist ein Eigenbeleg anzufertigen, in Klammern Kopie der Ausgangsrechnung, Lohnbeleg, Materialentnahmeschein, Abschreibungsbeleg und so weiter. Bei der Anfertigung von Eigenbelegen ist von vornherein zu bedenken, dass sie jeder Revision standhalten müssen, besonders auch vor dem Finanzamt. Für Buchführungsunterlagen bestehen Aufbewahrungspflichten, in Klammern in der Regel 6 Jahre bei Handelsbriefen oder 10 Jahre bei Belegen. Organisationsgrundsätze. Jeder Geschäftsvorfall ist in einem Beleg zu erfassen. Die Belege sind fortlaufend, vollständig und zeitnah zu erfassen. Die Geschäftsvorfälle sind zu systematisieren. Buchungsgrundsätze. Grundsatz der Nachprüfbarkeit, Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit, Bücher sind in einer lebenden Sprache zu führen. Abkürzungen müssen allgemein verständlich sein. Jahresabschluss in deutscher Sprache. Grundsatz der Vollständigkeit. Lückenlose Erfassung aller Geschäftsfälle. Grundsatz der Richtigkeit und Wahrheit. Nicht unleserlich machen. Zwischenraum entwerten. Keine Buchung ohne Beleg. Und keine Buchung ohne Gegenbuchung, in Klammern Gegenkonto. Elektronische Dokumente können nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme behandelt und archiviert werden. Besondere Bedeutung haben die GOB bei der Bilanzierung. Das Handelsgesetzbuch enthält eine Reihe von speziellen Bestimmungen, die hierbei zu berücksichtigen sind. Doppelte Buchführung Grundlagen. Die doppelte Buchführung bzw. Doppik, auch kaufmännische Buchführung genannt, ist die in der privaten Wirtschaft vorherrschende Art der Finanzbuchhaltung. Mittlerweile wechseln in Deutschland auch immer mehr Kommunen von der Kameralistik zur doppelten Buchführung, in Klammern siehe neues kommunales Finanzmanagement. Die doppelte Buchführung wurde in Europa spätestens durch die Zusammenstellung im 1494 in Venedig gedruckten Buch Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalità des italienischen Franziskanerpaters Luca Pacioli bekannt. Man spricht von doppelter Buchführung, weil jeder Geschäftsvorgang in zweifacher Weise erfasst wird. Jeder Geschäftsvorfall schlägt sich in einer von vier möglichen Doppelbuchungen nieder: Aktivtausch, Passivtausch, Bilanzverlängerung oder Bilanzverkürzung. Die Durchgängigkeit der Doppelbuchungen wird durch Pacciolis Einführung des Ausgleichspostens Eigenkapital in Klammern Vermögen minus Schulden erreicht, der beide Seiten der Bilanz gleich lang macht. In einem Buchungssatz wird grundsätzlich Sollanhaben gebucht, und damit jeder Geschäftsvorfall doppelt erfasst, jedoch auf verschiedenen Konten. Es wird gleichzeitig jeweils genau der gleiche Wert im Soll und im Haben gebucht. Eine andere Auslegung des Begriffs doppelte Buchführung sieht die Duplizität darin, dass der Erfolg eines Unternehmens auf zweifache Art nachgewiesen werden kann. Durch den Vergleich des Eigenkapitals des aktuellen Jahres mit dem des Vorjahres in der jeweiligen Bilanz und durch den Vergleich der Aufwendungen und Erträge des aktuellen Jahres in der Gewinn- und Verlustrechnung. Nach einer dritten Auslegung wird der Begriff von den beiden Büchern abgeleitet, in denen jeder Geschäftsvorfall erfasst wird. Das Grundbuch, in Klammern Journal, bei Sozialversicherungen ist es das Zeitbuch, hält die Buchungen in zeitlicher Folge fest. Im Hauptbuch, in Klammern Kontenblätter, Sozialversicherungen haben ein Sachbuch, erfolgt eine sachliche Zuordnung durch das Buchen in Konten. Bilanz. Der Begriff Bilanz stammt vom italienischen Bilancia und bedeutet übersetzt Waage. Die Bilanz ist die Darstellung der Vermögenswerte der Aktiva einerseits und die Darstellung der Finanzierung der Passiva andererseits. Aktiva sind solche Vermögensformen, die ein Unternehmen aktiv einsetzen kann, unabhängig davon, ob diese selbst finanziert wurden oder nicht. Vereinfacht gesagt, die Aktivseite drückt aus, welches Vermögen vorhanden ist. Die Passivseite zeigt, wie dieses Vermögen finanziert wurde, also die Herkunft des Kapitals, entweder durch eigenes Vermögen, in Klammern Eigenkapital, oder durch Schulden, in Klammern Verbindlichkeiten. Aussagen der beiden Seiten der Bilanz. Bei der Aktiva, Formen des Vermögens, worin ist dieses investiert und wie wurden die Mittel eingesetzt. Bei der Passiva, Herkunft, Quellen der Finanzierung, wie wurde finanziert und woher stammen die Mittel. Früher war die Detailliertheit der Bilanz dem Kaufmann überlassen. Es hatte sich eine Art allgemeine gesellschaftliche Übereinkunft herausgebildet. In Deutschland ist das genaue Vorgehen heute in § 266 Absatz 2 und 3 HGB gesetzlich geregelt. Die dort enthaltene Bilanzgliederung ist zwar nur für große und mittelgroße Kapitalgesellschaften und bestimmte Personengesellschaften, in Klammern § 264a HGB, vorgeschrieben. In der Praxis hat sich diese Gliederung aber für alle Personengesellschaften und Einzelunternehmen durchgesetzt, wobei häufig die Positionen noch weiter komprimiert werden. Unter dem Stichwort Bilanz ist die Bilanzgliederung nachzulesen. Beide Seiten der Bilanz sind sortiert, und zwar die Aktivseite aufsteigend nach Flüssigkeit, in Klammern Liquidität, Vermögenswerte, die sich am schwersten im Bargeld umwandeln lassen, in Klammern zum Beispiel Grundstücke, stehen oben. Die dem Geld am nächsten stehenden Vermögenswerte, in Klammern Kassenbestand und Bankguthaben, unten. Die Passivseite aufsteigend nach Fälligkeit. Oben die Finanzierungsquellen, die dem Unternehmen längerfristig zur Verfügung stehen. Unten die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Zusammenhang zwischen Bilanz und Inventar. Eine Bilanz wird dem Unternehmer, eventuellen Geldgebern und den Finanzbehörden die notwendigen Informationen nur dann liefern, wenn die darin enthaltenen Werte der Wahrheit entsprechen. Diese Werte werden im Rahmen der Inventur ermittelt, bei der auch das vorhandene betriebliche Inventar festgestellt und bewertet wird. Auch bei der Inventur fallen die Informationserfordernisse des Unternehmers mit denen äußerer Interessenten zusammen. Der Gläubigerschutz gebietet dem mit Fremdmitteln arbeitenden Kaufmann, dass er sein Vermögen und seine Schulden genau beziffert. Er darf in die Bilanzpositionen nicht einfach irgendwelche geschätzten Werte eintragen. Jeder Wert muss entsprechend belegbar sein. Daher wird ihm die Pflicht zur Aufstellung einer Bilanz auferlegt. Zitat: Jeder Kaufmann hat zu Beginn seines Handelsgewerbes seine Grundstücke, seine Forderungen und Schulden, den Betrag seines baren Geldes sowie seine sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben. Paragraph 240 HGB. Zusammenhang zwischen Bilanz und Konten. Das Konto in der Finanzbuchführung dient dazu, aus der Bilanz als Momentaufnahme eine dynamische Darstellung der Geschäftsfälle zu entwickeln. Diese Funktion ergibt sich aus der Tatsache, dass jeder Geschäftsfall mindestens zwei Bilanzpositionen verändert. Es ist also sinnvoll, nur die Positionen, die von den Geschäftsvorgängen betroffen sind, zu verändern, anstatt die gesamte Bilanz nach jedem Geschäftsvorfall neu zu erstellen. Daraus ist die Erkenntnis entstanden, die Bilanz in Konten aufzulösen und nur die Veränderungen in Konten einzutragen. Ohne die Auflösung der Bilanz in Aktiv- und Passivkonten, um die Buchung der Geschäftsfälle darin abzuwickeln, wäre die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nicht möglich. Dem Grundsatz keine Buchung ohne Gegenbuchung, nachdem immer zwei Konten bei einer Buchung berührt werden, wird bereits bei der Auflösung der Eröffnungsbilanz in Konten Rechnung getragen. Da es eigentlich kein Gegenkonto für die Übernahme der Anfangsbestände in die Konten gibt, hat man als Hilfskonstruktion das Eröffnungsbilanzkonto in Klammern EBK eingeführt. Dieses enthält somit alle Anfangsbestände, aber logischerweise spiegelverkehrt und dient zudem zur Kontrolle von Richtigkeit und Vollständigkeit der zu übernehmenden Beträge. Auf diese Weise erscheinen die Werte, die in der Bilanz auf der linken Seite, in Klammern der Aktivseite, stehen, auch wieder in der linken Seite des Kontos, in Klammern bezeichnet als Soll. Demgegenüber landen die Werte aus der rechten Seite, in Klammern der Passivseite der Bilanz, auch auf der rechten Seite des Kontos, in Klammern haben. Gewinn- und Verlustrechnung. Vorgänge, die den Geschäftserfolg eines Unternehmens beeinflussen, könnten direkt auf das Eigenkapitalkonto des Unternehmens gebucht werden. Das entspricht der Buchungslogik und ist inhaltlich auch völlig korrekt. In diesem Falle wäre bei wenigen Geschäftsfällen auch die Übersichtlichkeit gewahrt. In der Praxis gibt es jedoch selbst in kleinen Unternehmen unzählige Geschäftsfälle, die Erträge oder Aufwendungen darstellen und damit das Eigenkapital beeinflussen. Würde immer direkt auf das Eigenkapitalkonto gebucht werden, wäre das Ergebnis chaotisch und unübersichtlich. Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden Erträge und Aufwendungen nicht direkt, sondern nur saldiert auf das Eigenkapitalkonto gebucht. Dafür wird eine spezielle Gewinn- und Verlustrechnung eingerichtet und dem Eigenkapitalkonto vorgeschaltet. Der Aufbau in Klammern Gliederung dieser Rechnung ergibt sich aus Paragraph 275 HGB. Am gebräuchlichsten ist die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren. Konten und Buchungen. Kontensystem. Bevor Werte in die Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung einfließen, werden im laufenden Geschäftsverkehr die Finanzen eines Unternehmens auf Konten erfasst. Ein Konto ist eine Tabelle mit zwei Spalten, einer Soll- und einer Haben-Seite. Soll ist immer links, haben immer rechts. Früher, als die Konten noch in gebundenen Büchern geführt wurden, verwendete man zur Kontendarstellung das sogenannte T-Konto. Die Darstellung ähnelt grafisch dem Buchstaben T. Heute hat das Konto ein anderes Aussehen, aber immer noch die Darstellung mit Soll und Haben. Die Wörter Soll und Haben sind dabei ohne inhaltliche Bedeutung und historisch bedingt. Es geht also nicht um etwas haben oder etwas, das sein soll. Besonders der Begriff haben wird oft falsch verstanden. Er bedeutet nicht besitzen. Er ist aus der Funktion des Lieferantenkontos zu erklären. Auf der rechten Seite dieses Kontos wurde nach dem Prinzip "Wir haben zu bezahlen" der entsprechende Betrag eingetragen. Auf der linken Seite des Kundenkontos wurde eingetragen "Der Kunde soll bezahlen". Deshalb also soll als linke Seite eines Kontos. In der Buchhaltung sind Bestandskonten und Erfolgskonten zu unterscheiden. Erstens, Bestandskonten nehmen Bestände an Gütern und Geld auf, also erfolgsneutrale Zustände. Unter Punkt 1: Aktive Bestandskonten halten das Vermögen fest. Auf Aktivkonten wird die Kapitalverwendung aufgezeichnet. Alle finanziellen Mittel, die einem Unternehmen zur Verfügung stehen, sind in einer bestimmten Form vorhanden, zum Beispiel als Grundstücke, Maschinen, Vorräte und Bargeld, aber auch als Forderungen oder immaterielle Vermögensgegenstände wie Lizenzen. Die Zahlung eines Kunden mindert eine Forderung, welche zuvor Auswirkungen auf das damit in Verbindung stehende Ertragskonto hat. Zugänge werden im Soll, Abgänge im Haben gebucht. Unter Punkt 2 Passive Bestandskonten erfassen die Verbindlichkeiten oder Schulden eines Unternehmens. Passivkonten zeichnen die Herkunft des Eigen- und des Fremdkapitals auf. Die Zahlung einer Rechnung wird als Abgang einer Verbindlichkeit gebucht. Das Vermögen eines Unternehmens wird aus Mitteln der Eigentümer und Gläubiger gebildet, zum Beispiel der Gesellschafter, Aktionäre, Banken oder Lieferanten. Zugänge werden im Haben, Abgänge im Soll gebucht. Zweitens. Erfolgskonten nehmen erfolgswirksame Vorgänge auf. Erfolg ist in der Buchführung ein neutraler Begriff und bezeichnet sowohl Gewinn als auch Verlust. Unterpunkt 1. Aufwandskonten werden verwendet, um eine Minderung des Eigenkapitals festzuhalten. Aufwand bedeutet Werteverzehr, also zum Beispiel den Verbrauch von Material, Personalkosten, Zinsen oder Abschreibungen. Ein Aufwand wird im Soll gebucht. Unterpunkt 2. Ertragskonten werden mit Wertzuflüssen gebucht, die das Eigenkapital erhöhen. Die wichtigste Ertragsart in einem Unternehmen sind in der Regel die Umsatzerlöse. Erträge werden im Haben gebucht. Die Konten sind in einer systematischen Reihenfolge angeordnet, in Klammern Kontenplan. Moderne Systeme, die sich nach einem der empfohlenen Kontenrahmen richten, entsprechen der Bilanzgliederung. Die Konten tragen Nummern, die sofort erkennen lassen, wie sie in das Bilanzsystem eingeordnet sind. Buchungssatz. Siehe Hauptartikel Buchungssatz. Eine einfache Buchung betrifft zwei Konten. Jeweils eine Buchung im Soll, eine zweite im Haben. Auf jeden Beleg wird vermerkt, wie gebucht wird. Das erfolgt in Form eines Buchungssatzes. Zuerst wird das Konto genannt, auf dem die Sollbuchung vorgenommen wird. Dann folgt das Wort an und darauf das Konto, das die Habenbuchung aufnimmt. In Klammern oder kurz immer soll an haben. Ein Beispiel dazu. Einkauf von Rohstoffen auf Ziel erhält den Buchungssatz Rohstoffe an Verbindlichkeiten. Zusammengesetzte Buchungssätze können eine Vielzahl von Konten ansprechen. Die Summen aller Buchungen im Soll und im Haben müssen aber übereinstimmen. Sind die Summen unterschiedlich, ist der Buchungssatz unvollständig, in Klammern, er geht nicht auf, und eine Buchung in den meisten EDV-gestützten Buchführungssystemen nicht möglich. Buchungssystem. Jede Buchung verändert mindestens zwei Konten und hat damit eine Auswirkung auf die Werte der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung. Man unterscheidet erfolgsneutrale Buchungen, die nur die Bilanz betreffen, und erfolgswirksame Buchungen, die sich sowohl in der Bilanz als auch in der Gewinn- und Verlustrechnung niederschlagen. Ausgehend davon gibt es sechs Grundsituationen. Erfolgsneutral. Aktivtausch. Ein Aktivkonto wird um einen Betrag gemehrt, ein anderes um den gleichen Betrag gemindert. Beispiel: Ein Kunde bezahlt eine Rechnung per Überweisung. Der Buchungssatz lautet Bankkonto an Forderungen. Passivtausch. Ein Passivkonto wird um einen Betrag gemehrt, ein anderes um den gleichen Betrag gemindert. Beispiel: Eine Lieferantenschuld wird in ein langfristiges Darlehen umgewandelt. Der Buchungssatz lautet Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an Darlehen. Aktiv-Passiv-Mehrung in Klammern Bilanzverlängerung. Aktiv- und Passivseite werden um den gleichen Betrag erhöht. Beispiel: Rohstoffe werden auf Ziel gekauft. Das heißt, die Rechnung wird nicht sofort bezahlt. Der Buchungssatz: Rohstoffe und Vorsteuer an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen. Aktiv-Passiv-Minderung in Klammern Bilanzverkürzung. Aktiv- und Passivseite werden um den gleichen Betrag gemindert. Beispiel: Eine Lieferantenrechnung wird per Überweisung bezahlt. Der Buchungssatz lautet Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen an Bankkonto. Erfolgswirksam. Positive Erfolgswirksamkeit. Ein Bestands- und ein Ertragskonto angesprochen bedeutet Gewinn. Beispiel: Eine Kundenrechnung wird fakturiert. Der Buchungssatz lautet Forderungen an Umsatzerlöse. Negative Erfolgswirksamkeit. Ein Bestands- und ein Aufwandskonto angesprochen bedeutet Verlust. Beispiel: Eine Handwerkerrechnung wird bar bezahlt. Der Buchungssatz lautet Instandhaltungskosten an Kasse. Hinweis: Grundsätzlich können auch mehrere Konten angesprochen werden. Ein Beispiel: Aktivtausch. Ein Aktivkonto wird um einen Betrag gemindert, zwei andere um den in der Summe gleichen Betrag gemehrt. Beispiel: Ein Kunde bezahlt eine Rechnung über 1000 Euro je zur Hälfte bar und per Überweisung. Der Buchungssatz lautet Bankkonto 500, Kasse 500, Anforderungen 1000. Das Ziehen von Salden. Der Bestand auf den einzelnen Konten wird durch das Ziehen von Salden ermittelt. Das erfolgt indem die Summen der Soll- und der Habenseite ermittelt werden. Von der wertmäßig größeren Seite wird der Wert der kleineren Seite abgezogen. Macht die Sollseite den größeren Wert aus, so entsteht ein Sollsaldo. Wenn die Habenseite überwiegt, handelt es sich um einen Habensaldo. Die Buchführung arbeitet traditionell mit absoluten Werten, wie aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich. Es gibt jedoch EDV-Programme, die Sollposten als positive und Habenposten als negative Zahlen zeigen. In diesem Fall ist der Saldo die Summe der Einzelposten eines Kontos. Im Geschäftsleben wird während des Jahres mindestens monatlich einmal eine Saldenliste aufgestellt, da sie dem Unternehmer den Stand seiner Konten, praktisch also eine Zwischenbilanz, zeigt. Nach der Addition zeigt die Gleichheit der Summe aller Salden in Soll und Haben, dass beim Eintragen Soll und Haben nicht verwechselt wurden und keine Zahlendreher vorgekommen sind. Oftmals wird vertreten, die Differenz bei den Ertrags- und Aufwandskonten dürfe nicht als Saldo, sondern nur als Ergebnis bezeichnet werden. Diese Bezeichnung ist streng genommen genauer. Begründet wird sie in der Regel mit dem Saldierungsverbot, welches besagt, dass Aufwendungen und Erträge zwecks Klarheit bis zur Buchung zum Gewinn- und Verlustkonto nicht verrechnet werden dürfen. Bücher. Jede Buchung wird in mindestens zwei Büchern festgehalten. Der Begriff Buch stammt aus der traditionellen Rechnungsführung, die mittels händischer Eintragung der Werte in gebundenen Büchern erfolgte. Er wird jedoch auch heute noch für die elektronischen Protokolle der Buchführungsdaten verwendet. Die beiden wichtigsten Bücher sind das Journal und das Hauptbuch. Sie werden stets getrennt voneinander geführt. Nur die einfachste Form der doppelten Buchführung, das amerikanische Journal, fasst beide Bücher in einer Tabelle zusammen. In der Schweiz regelt die Geschäftsbücherverordnung die zuführenden Bücher, deren Aufbewahrung und Materialien. Journal in Klammern Grundbuch. Im Journal in Klammern übersetzt Tagebuch werden alle Geschäftsvorfälle chronologisch in Klammern zeitlich mit laufender Nummer, Datum, Betrag, Verweis auf den Beleg, Erläuterung und Kontierung in Klammern Sollkonto, Habenkonto erfasst. Die Funktion des Journals geht von folgendem Prinzip aus: Alle Geschäftsfälle müssen sich sowohl chronologisch verfolgen lassen, als auch den einzelnen Bilanzpositionen zugeordnet werden können. Die chronologische Ordnung wird dadurch gewährleistet, dass alle Buchungssätze dem Datum nach im Journal aufgezeichnet werden. Es ist das Grundbuch der Buchführung. Gleichzeitig ist das Journal die Buchungsanweisung für die Übertragung der Buchungen aus dem Grundbuch in das Hauptbuch. Hauptbuch. Als Hauptbuch wird das Kontenwerk mit seiner sachlichen Untersetzung und Bewegung durch Geschäftsfälle der einzelnen Bilanzpositionen bezeichnet. Im Hauptbuch, in Klammern auch Kontenblätter, werden alle Buchungen des Grundbuchs auf den in den Buchungssätzen genannten Konten eingetragen. Die Bestandskonten werden am Anfang eines jeden Geschäftsjahres mit den Endbeständen des Vorjahres, in Klammern zum Beispiel Bankbestand, eröffnet. Am Ende des Geschäftsjahres werden sie über das Schlussbilanzkonto, in Klammern SBK, abgeschlossen. In Klammern Erfolgskonten werden über das G&V-Konto abgeschlossen, direkte Unterkonten zuvor über ihre eigentlichen Mutterkonten, zum Beispiel Vorsteuerabzug über Umsatzsteuer, privat über Eigenkapital und so weiter. Durch die Aufzeichnungen im Hauptbuch wird also die sachliche Ordnung der einzelnen Geschäftsvorfälle vorgenommen. Für das Buchen selbst gilt die Grundregel: Zuerst Eintragung im Grundbuch, in Klammern Journal, im folgenden Buchung auf den Konten, in Klammern Hauptbuch. Nebenbücher. Des Weiteren gibt es diverse Nebenbücher, die bestimmte Hauptbuchkonten erläutern. Dazu zählen zum Beispiel das Konto Korrent oder Geschäftsfreundebuch, in Klammern enthält Verbindlichkeiten und Forderungen bei Lieferanten, also Kreditoren, und Kunden, also Debitoren. Das Lagerbuch, in Klammern, enthält Zu- und Abgänge des Warenlagers. Das Lohn- und Gehaltsbuch, in Klammern, enthält die Abrechnungen der Arbeitsentgelte. Das Anlagebuch, in Klammern, enthält die Gegenstände des Anlagevermögens. Das Bankbuch und das Kassenbuch, in Klammern, enthalten den Zahlungsmittelbestand. Das Rechnungsausgangsbuch, in Klammern, enthält die Fakturierung. Der Jahresabschluss. Grundlegende Vorschriften zum Jahresabschluss sind in Paragraph 242 HGB enthalten. Absatz 1. Der Kaufmann hat zu Beginn seines Handelsgewerbes und für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres einen das Verhältnis seines Vermögens und seiner Schulden darstellenden Abschluss, in Klammern Eröffnungsbilanz, Bilanz, aufzustellen. Auf die Eröffnungsbilanz sind die für den Jahresabschluss geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit sie sich auf die Bilanz beziehen. Absatz 2. Er hat für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres eine Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres, in Klammern Gewinn- und Verlustrechnung, aufzustellen. Absatz 3. Die Bilanz- und die Gewinn- und Verlustrechnung bilden den Jahresabschluss. Schritte beim Jahresabschluss. Durch Inventur in Klammern Erfassung aller Bestände ist das Inventar zu ermitteln und schriftlich niederzulegen. Damit ist die Höhe aller Vermögenswerte und Schulden festgestellt. Eventuelle Differenzen zu den Salden auf den Konten sind zu klären und durch Buchungen in Klammern mit Eigenbilligen untersetzt zu bereinigen. Danach werden die Unterkonten der Erfolgs- und Bestandskonten über ihre Mutterkonten abgeschlossen, beispielsweise Umsatzsteuer an Vorsteuer oder Privat an Eigenkapital und so weiter. Dann sind die Erfolgskonten über das Gewinn- und Verlustkonto abzuschließen. Für die Aufwandskonten lautet der Buchungssatz Gewinn- und Verlustkonto an Aufwandskonto. Der Buchungssatz für den Abschluss von Ertragskonten lautet Ertragskonto an Gewinn- und Verlustkonto. Das Gewinn- und Verlustkonto ist über das Eigenkapitalkonto abzuschließen. Wenn der Ertrag größer war als der Aufwand, in Klammern, es also einen Gewinn gegeben hat, lautet der Buchungssatz Gewinn- und Verlustkonto an Eigenkapital. Danach sind alle Bestandskonten, in Klammern Aktiv- und Passivkonten, mit dem Schlussbilanzkonto abzuschließen. Das Schlussbilanzkonto in Klammern SBK enthält die Werte für die Jahresabschlussbilanz. Die Angaben sind in die gesetzlich vorgeschriebene Form zu bringen. Das Schlussbilanzkonto ist aufgebaut wie die Bilanz im Gegensatz zum Eröffnungsbilanzkonto, das ein Spiegelbild der Bilanz darstellt und bei dem die Anfangsbestände der Aktivposten im Haben, die Anfangsbestände der Passivposten im Soll stehen. Im Schlussbilanzkonto stehen die Schlussbestände der Aktivposten im Soll, die Schlussbestände der Passivposten im Haben. Das Gewinn- und Verlustkonto enthält die Werte der Gewinn- und Verlustrechnung. Auch hier muss auf dieser Grundlage die gesetzlich vorgeschriebene Übersicht erstellt werden. Geschichte der Buchführung. Die Abbildung zeigt eine Keilschrift-Tontafel mit Abrechnung über babylonische Wolle 19. bis 17. Jahrhundert vor Christus. Antike. Erste Ansätze zur Aufzeichnung wirtschaftlicher Vorgänge findet man bereits in der Ubaid-Zeit in Mesopotamien. Etwa 3500 Jahre vor Christus wurden bei den Sumerern Abrechnungen für Brot und Bier auf Tontafeln in der sich entwickelnden Keilschrift vorgenommen. Weiterentwicklungen etwa 3000 vor Christus in Ägypten und Babylonien führten zu ersten Darstellungen von Soll und Haben auf Papyrusrollen. Aus der Zeit um 200 nach Christus sind in Indien die ersten Loseblattbuchführungen auf präparierten Palmblättern erhalten. Aufzeichnungen im Griechenland des 5. Jahrhunderts vor Christus sprechen von den Logistei, die die Schlussabrechnungen der Kassenbuchhalter des attischen Seebundes übernahmen und den Zehnten für die Göttin Athena ermittelten. Mittelalter. Aus dem Jahr 795 gibt es eine Verordnung Karls des Großen über die Krongüter und Reichshöfe, nach der ein umfassender Jahresabschlussbericht mit einer wohlgeordneten Vermögensaufstellung vorgeschrieben war, wozu die königliche Kanzlei kirchlich erprobte Musterformulare anlegte. Das älteste Kaufmannsdokument nördlich der Alpen stammt aus der Hansezentrale Lübeck, wo ein Tuchhändler um 1180 auf einer Pergamentrolle rund 160 Geschäftsvorfälle in einfachster Form festgehalten hat. In Europa wurde die Buchführung im griechischen und römischen Kulturkreis durch Ausbau der Kontokorrentrechnung in Klammern Aufzeichnung der Entwicklung von Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber einzelnen Geschäftspartnern erweitert. In Genua sind 1263 zwei städtische Oberkontierer nachweisbar, die Einzelkonten mit dem altrömischen Namen Ratio anlegten. Anfang des 13. Jahrhunderts wurde das arabische Dezimalsystem in Europa bekannt, in Klammern siehe Leonardo Fibonacci. Das römische Zahlensystem, das als fälschungssicher angesehen wurde, hielt sich jedoch noch bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Eine lückenlose doppelte Buchführung kann für 1340 nachgewiesen werden. Aus dieser Zeit liegen erhaltene Hauptbücher aus Genua mit den Einnahmen und Ausgaben der Regierung vor. Diese, gegliedert nach Debitoren mit Steuern, Anleihen und Strafen, weisen eindeutig die doppelte Buchführung auf. Ebenfalls 1340 ist in Lübeck, nach dem Muster von Genua, Venedig und Florenz, der doppelte Buchungssatz mit Aufstellung bilanzähnlicher Übersichten eingeführt worden. Seit dem Jahre 1426 ist belegt, dass Warenkonten sowohl als Warenbestands- als auch als Warenverkaufskonten geführt wurden. Unter den Handbüchern zur Buchführung, die in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts entstehen, beschreibt der Kaufmann Benedetto Cotrugli in seinem Buch der Künste des Handels zum ersten Mal die Methode der doppelten Buchführung. Umfassend wird sie aber erst 1494 vom venezianischen Mönch Luca Pacioli dargestellt. Sein Werk Die Summe der Arithmetik, Geometrie der Proportionen und der Proportionalität war noch kein Lehrbuch über die doppelte Buchführung, aber es fasste unter dem Begriff venezianische Methode Prinzipien zusammen, die im Wesentlichen unverändert gültig geblieben sind. Die erste deutsche Übersetzung des Werks von Pacioli erschien in Nürnberg im Jahr 1537. Die Nürnberger Börse diente im 16. Jahrhundert als Bindeglied im Handel zwischen Italien und anderen europäischen Wirtschaftszentren. In der Stadt wurden daher frühzeitig italienische Handelsbräuche übernommen. Neuzeit. Schon 1511 haben die Fugger erstmals eine Bilanz erstellt. Im 16. Jahrhundert stellte der in Venedig ausgebildete Hauptbuchhalter des Augsburger Fuggerhauses, Matthäus Schwarz, der italienischen eine deutsche Buchhaltung gegenüber. Das Hauptbuch wurde in ein Personenkonten- oder Schuldbuch und ein Sachkontenbuch oder Capus aufgeteilt. Hinzu trat ein Unkostenbüchlein für Spesen, Verbrauchssteuern und so weiter, sowie ein Geheimbuch des Prinzipals, das neben internen Berechnungen der direkten Steuern vor allem die Gewinn- und Verlustrechnung aufnehmen sollte. Weiterentwickelte Werke über das Rechnungswesen erschienen im Verlaufe des 16. Jahrhunderts in Italien, Deutschland, Holland, Frankreich und England. Diese enthielten bereits Beschreibungen des Konzepts für Guthabenposten in Klammern Betriebsvermögen, Schuldposten in Klammern Verbindlichkeiten und Erträge. Unter anderem ist hier das erste Buchhaltungslehrbuch des Mathematikers Wolfgang Sartorius aus dem Jahr 1592 erwähnenswert. Bis ins 17. Jahrhundert entwickelte sich im Zuge des ständig steigenden Warenverkehrs allmählich die Periodenrechnung, in Klammern Geschäftsjahr oder Kalenderjahr, mit regelmäßigem Bücherabschluss. Zu dieser Zeit wurden Wareneingangs-, Warenausgangs- und Kassenbücher, Journale und so weiter geführt. Anlagekonten und Betriebsbuchhaltung wurden erst zu Beginn des Industriezeitalters systematisch ausgebaut. Seit Ende des 19. Jahrhunderts stiegen sowohl durch die Erkenntnisse der Handelswissenschaften und der Betriebswirtschaftslehre als auch durch die Gesetzgebung die Anforderungen an Finanz- und Betriebsbuchhaltung. Auch die Gesetzgebung rund um die Buchführung wurde schrittweise entwickelt. So findet man im preußischen Allgemeinen Landesrecht des Jahres 1794 erstmals die gesetzliche Bilanzierungspflicht für Preußen. Ein Kaufmann, welcher entweder gar keine ordentliche Bücher führt oder die Balance seines Vermögens wenigstens alljährlich einmal zu ziehen unterlässt, und sich dadurch in Ungewissheit über die Lage seiner Umstände erhält, wird bei ausbrechendem Zahlungs- und Vermögen als fahrlässiger Bankrottier bestraft. Nach der schwindelerregenden Gründerzeit der Aktiengesellschaft wurden auch im Handelsrecht in Deutschland mit der Aktiennovelle von 1884 neue Signale gesetzt. Die gewachsenen Grundsätze der Bilanzerstellung wurden gesetzlich eingeschärft. Ihre Verletzung wurde unter Strafe gestellt. Die ganze achtbare Kaufmannschaft wusste sich bestätigt und auf die Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung verpflichtet. Das preußische Einkommensteuergesetz von 1891 führte dann zur Koppelung der Steuererklärung mit der Handelsbilanz. Ein Bild weist auf die Maschinenbuchhalterin in einer LPG der DDR von 1966. Moderne. Die Buchführung reagierte ständig auf die Fortschritte der Informationsaufzeichnung und Verarbeitung. Lange Zeit wurden die Bücher mit hoher Akribie handschriftlich geführt. Mit den Möglichkeiten von Durchschreibeverfahren konnte Zeit und Arbeit gespart werden, indem die manuellen Konteneintragungen auf das Journal kopiert, in Klammern durchgepaust wurden. Dazu mussten allerdings die Bücher in einzelne Blätter aufgelöst werden. Für den traditionsbewussten Buchhalter war das eine Art Revolution. Weiterentwickelt wurde das Durchschreibeverfahren mit der Schreibmaschinentechnik und später mit Buchungsautomaten, die einfache Rechenaufgaben durchführen konnten. Die ersten Buchungsautomaten waren manuell mechanisch. Später wurde ein elektromechanischer Antrieb entwickelt. Ab den 1960er Jahren konnten mit sogenannten Magnetkonten die Buchungsdaten erstmals auch elektronisch gespeichert werden. Spezielle Magnetkontencomputer dienten als Schnittstelle zwischen klassischer Buchführung und moderner elektronischer Datenverarbeitung. Heute findet die Buchführung fast nur noch elektronisch statt. Es gibt eine große Anzahl mehr oder weniger anwendungsfreundlicher Buchführungsprogramme für Personal Computer. Trotz dieser sich drastisch unterscheidenden technischen Mittel hat sich die Buchführung eines Unternehmens im Kern mit ihrem Kontensystem nur wenig verändert. Das Journal ist heute oft eine Tabelle in einer relationalen Datenbank. Es speichert zudem die Zugriffszeit und den bearbeitenden Benutzer, da keine Handschrift mehr erfolgt und ist den Anforderungen entsprechend zugriffsgeschützt. Die restlichen Stammdaten, wie auch der Kontenrahmen, der als Vorlage der Kontenstammdaten dient, werden datentechnisch mit dem Journal verknüpft. Auswertungen und Berichte, wie zum Beispiel offene Posten, Umsatzsteuervoranmeldung, Bilanz basieren meist auf vorprogrammierten Abfragen. Diese sind nach der Belegerfassung in Klammern der Eintragung der Belege ins Journal auf Knopfdruck abrufbar. Neben dem Kontenstamm liegen wiederum die Steuerarten und Sätze vor. Neue Möglichkeiten der Buchführungsorganisation. Im Kästchen steht: Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen, in Klammern beispielsweise Einzelnachweisen, ausgestattet. Angaben ohne ausreichenden Beleg könnten demnächst entfernt werden. Bitte hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst. Die moderne Informations- und Kommunikationstechnik eröffnet neue Möglichkeiten. Sie laufen auf die vollständige elektronische Erfassung aller Daten hinaus und die programmierte, computergestützte Verarbeitung dieser Daten mit Buchführungsprogrammen. Dabei werden die Zahlen als Festkommazahlen in Klammern statt Gleitkommazahlen kodiert. In größeren Unternehmen wird die Buchführung vollständig im eigenen Haus durchgeführt. Dabei erfolgt die Erfassung der Grunddaten meist nicht mehr in der Buchhaltungsabteilung, sondern in den funktionellen Bereichen, in Klammern Einkauf, Verkauf, Personalbereich Produktion. Die Daten werden ohne nochmaliges Erfassen in Klammern eintippen mittels Buchführungsprogrammen verarbeitet. In kleineren Unternehmen werden Buchführungsaufgaben in den meisten Fällen einem externen Dienstleister anvertraut. Häufig werden wie früher alle Belege dem Dienstleister übergeben, der alle Arbeiten erledigt. Nachteilig ist bei der zum Teil noch praktizierten veralteten Vorgehensweise, dass der Unternehmer zu spät die Auswertungen erhält und keinen Überblick über das kaufmännische Geschehen hat. Forderungen und Verbindlichkeiten können außer Kontrolle geraten. Außerdem besteht die Gefahr der Doppelerfassung. Zum Beispiel werden die Angaben aus dem im Unternehmen manuell geführten Kassenbuch vom Dienstleister noch einmal mit dem Computer erfasst und in das Buchführungsprogramm übernommen. Moderne Möglichkeiten der Arbeitsteilung zwischen dem buchführungspflichtigen, in Klammern meist kleinen, Unternehmen, in Klammern Mandant, und Dienstleistern, die früher noch nicht vorhanden waren, besitzen mit der elektronischen Datenverarbeitungstechnik den Vorteil, dass die Doppelerfassung von Daten vermieden wird. Die moderne Informationstechnik bietet Möglichkeiten für das Verwalten von Daten und schnelle Datenübertragung. Die optimale Vorgehensweise besteht darin, dass beim Mandanten all dasjenige an Daten für die Buchführung bereitgestellt wird, was im Geschäftsprozess sowieso anfällt oder leicht aufbereitet werden kann. Diese Daten können dem Buchhaltungsdienstleister beispielsweise per E-Mail geschickt werden. Die Grunddatenerfassung kann beim Mandanten erfolgen. So muss beispielsweise das Kassenbuch nicht mehr per Hand geführt werden, sondern es kann am Computer mit viel geringerem Zeitaufwand erfasst werden. Das setzt aber technisch gemäß Paragraph 146 Abgabenordnung den Nachweis voraus, dass die Daten unveränderbar sind. Die Bankauszüge, die dem Mandanten online übermittelt werden, bieten die notwendige Datenbasis für eine Eingabe direkt für die Buchführung. Aus den Programmen für die Erstellung von Ausgangsrechnungen können die Daten ausgegeben werden, die auf diesem Gebiet für die Buchführung erforderlich sind. Eingehende Rechnungen können im Unternehmen mit dem Computer in einfachen Listen erfasst werden, die dem Dienstleister auf elektronischem Wege übermittelt werden. Die genannten Grunddaten für die Buchführung können beim Mandanten mit wenig Arbeitsaufwand erzeugt werden. Er schickt diese Daten an den Dienstleister. Dieser ergänzt und prüft die Daten und importiert sie in ein elektronisches Buchführungsprogramm. Dem Mandanten werden vom Dienstleister folgende Auswertungen zur Verfügung gestellt: Summen- und Saldenliste in Klammern Auswertung zu den Salden der verwendeten Konten, betriebswirtschaftliche Auswertung, Listen über offene Posten bei Debitoren und Kreditoren, Umsatzsteuervoranmeldungen elektronisch, Bilanzen und Steuererklärungen. Alle Daten für die Mandanten oder die Behörden können traditionell auf Papier bereitgestellt oder direkt elektronisch weiterverwendet werden. Inzwischen gibt es auch für kleine Unternehmen kostengünstige Lösungen, die Buchführung per EDV selbst zu erledigen. Die Daten können dann für den Jahresabschluss online dem Steuerberater zur Verfügung gestellt werden. Neuerdings bieten Dienstleister Buchführung über das Internet an. Der Mandant gibt die Daten über einen Webbrowser ein. Die gesamte Buchführung inklusive Datensicherung wird im Rechenzentrum des Dienstleisters abgewickelt. Steuerberater und Finanzamt erhalten die Daten dann via Netzwerk. Diese Lösung erfordert keinen hohen Anfangsinvestitionen in Hardware, sondern nur eine monatliche Nutzungsgebühr und spart Kosten für Updates und deren Anpassung bzw. Support. Der Artikel Buchführung wurde von Jakob Müller mit dem Benutzernamen Pan Müller am 22. September 2019 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 kann unter creative-commons.org/licenses/by-sa/4.0/geet.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Buchführung. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.